Faktum ist, wir werden eine CO2-freie Molekülewirtschaft in Europa brauchen, wenn wir diese Rolle im globalen Wettbewerb spielen wollen, wie in der Vergangenheit. Und dazu ist im Moment das Thema Wasserstoff unschlagbar.
Ich wage mich zu sagen, es muss jetzt die Infrastruktur auf den Boden. Das ist wirklich wichtig, weil wo keine Pipeline, da kein Wasserstoff, der fließt. Insofern haben wir sehr intensiv eben am Aufsetzen unseres, Vorbereiten unseres Startnetz gearbeitet.
Hallo und herzlich willkommen bei PetaJoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und bei uns geht's heute wieder einmal um das Thema Wasserstoff. Dass Wasserstoff, wie auch darauf basierende Derivate oder Folgeprodukte wie Ammoniak, Eisenschwamm, Methanol oder andere flüssige Grund- und Kraftstoffe in Zukunft wichtiger werden, das zeigen viele Analysen. Aber Wasserstoff ist nichts Neues, wir verwenden ihn ja auch heute schon. Vor allem in der Raffinerie zur Entschwefelung von Kraftstoffen oder zur Ammoniakproduktion für die Düngemittelherstellung. Insgesamt 4,5 Terawattstunden waren es 2023 in Österreich laut europäischem Hydrogen Observatory. Der Haken an der Sache, heute wird Wasserstoff noch fast ausschließlich auf Basis von Erdgas via Dampfreformation gedeckt. Das soll sich ändern. In Zukunft soll das flüchtige Gas hauptsächlich mit Elektrolyseanlagen unter Einsatz von Wasser und grünem Strom erzeugt werden. 1 Gigawatt Elektrolysekapazität soll es laut Wasserstoffstrategie 2030 in Österreich sein. Erzeugen könnten wir damit dann etwa 3,5 Terawattstunden grünen Wasserstoff, was etwas unter dem aktuellen Bedarf liegt. Bis 2040 soll Österreich dann 11 Terawattstunden klimaneutralen Wasserstoff erzeugen. 11 Terawattstunden ist dann doch ein Stück weit weg vom Gesamtbedarf, der unterschiedlichen Szenarien zufolge für Österreich und das Jahr 2040 zwischen 19 und mehr als 50 Terawattstunden liegen soll. Ein gewisser Teil des inländischen Wasserstoffbedarfs wird also importiert werden müssen. So viel ist so gut wie sicher. Und das zu möglichst wettbewerbsfähigen Preisen. Aber wie steht's um die Netze für den Transport des Wasserstoffs? Was ist mit Projekten, um den Wasserstoff in den Exportländern zu erzeugen? Und welche Erzeugerregionen sind dabei für Österreich besonders interessant? Diese Fragen will ich heute mit zwei Frauen vom Fach diskutieren. Wir sind in einem Besprechungsraum im 1. Bezirk in Wien, am Hauptsitz des Verbund, und mir gegenüber sitzen zum einen Susanna Zapreva, Vorständin der Verbund AG, und zum anderen Judith Neier aus dem frisch getauften Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, kurz BMWET. Herzlich willkommen bei PetaJoule.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Liebe Frau Zapreva, ich beginne mit Ihnen. Es freut mich sehr, dass wir Sie beim Podcast begrüßen dürfen. Ich bitte Sie in guter Art und Weise, wie wir das bei PetaJoule machen, sich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Susanna Zapreva. Ich bin seit dem letzten Jahr wieder in Österreich, nach langer Zeit in Deutschland, und Vorständin bei der Verbund, zuständig für die Bereiche Vertrieb und Handel, sowie erneuerbare Energien und Wasserstoff. Und ich freue mich sehr, heute das Vergnügen zu haben, mit Ihnen beiden das Thema Wasserstoff zu diskutieren.
Wunderbar, herzlich willkommen. Judith Neier, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Was sollen unsere Hörer und Hörerinnen denn über Sie wissen?
Ja, danke für die Begrüßung, danke für die Einladung. Mein Name ist Judith Neier. Ich leite die Abteilung für strategische Energiepolitik im BMWET, wie wir es jetzt abkürzen lernen. Es ist noch für uns ein neues Ressort. Wir sind gewechselt im Zuge der Regierungsumbildung und jetzt angesiedelt im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Meine Abteilung beschäftigt sich, wie es im Namen angelegt ist, strategische Energiepolitik, eigentlich mit den großen Steuerungselementen, die wir für eine gelingende Energiewende, für eine gute und geplante Transformation unserer ganzen Energiesysteme brauchen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Fragen des Marktdesigns, eines förderlichen Marktdesigns im Strom- und im Gasbereich für die Transformation. Wir beschäftigen uns mit Infrastrukturplanung, integrierte Infrastrukturplanung, da wo der Bund Kompetenz dafür hat. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema erneuerbare Gase und ganz speziell die Policy-Verantwortung für das spannende Thema Wasserstoff, was wir heute ausführlich diskutieren werden.
Genau, das spannende Thema Wasserstoff hat auch die Europäische Union dazu veranlasst, 2020 eine Wasserstoffstrategie vorzustellen. Damals wurde das Ziel ausgesprochen, in Europa 40.000 Megawatt an Elektrolysekapazität auszubauen. 40 Gigawatt sind das, zur Produktion von ca. 4 Millionen Tonnen Wasserstoff. 2022, Gaskrise, kam dann der Repower-EU-Plan mit einem Ziel von sogar 10 Millionen Tonnen Wasserstoff bis 2030. Das braucht nicht nur große Mengen an Strom, sondern auch sehr, sehr viele Elektrolyseure. 100.000 Megawatt war das Ziel circa. Aktuell stehen wir in der EU bei 300 bis 400 MW. Fast 3 Gigawatt sind aktuell im Bau, aber 2030 kommt schnell näher und da sind wir doch noch ein Stück weit weg vom Ziel. Sind wir da noch in einem grünen Bereich oder schon in einer Schieflage, Frau Neier?
Ich würde es mal so sagen, wir stehen am Anfang. Immer noch. Und ich möchte das ein bisschen auseinandersortieren und erst einmal was zu den nackten Zahlen vielleicht sagen. Und die sehen auf den ersten Blick nicht gut aus. Das kann man nicht schönreden, muss man auch gar nicht. Das stimmt, in der EU haben wir jetzt mit Stand Dezember 24 noch gerade 320 Megawattstunden, also Megawattleistung zusammengebracht mit jenen Projekten, die wir schon haben. Wenn wir jetzt die Projekte dazu zählen, die sich immerhin noch schon im Bau befinden, kommen wir doch auf das Zehnfache und liegen da schon fast bei 4 Gigawatt Leistung. Das ist immer noch deutlich weniger, als was wir uns im Ziel vorgenommen haben, 2030. Aber das ist doch ein Beginn. Und niemand, glaube ich, geht im Wasserstoff davon aus, dass wir eine lineare Skalierung haben, sondern dass wir uns dann auf dem Weg, auf dem wir uns gemacht haben, am Ende deutlich beschleunigen, sowohl was das Tempo als auch was die Quantität angeht. Kurz noch ein Blick auf Österreich, wenn wir dahin schauen. Natürlich, Österreich ist ein kleiner Teil der EU, da sind die Zahlen noch geringer, absolut. Relativ steht Österreich gut da, sowohl was die Planung als auch was die schon in Betrieb gegangene Leistung an Elektrolyse angeht. Wir haben im Moment circa 18 Megawatt Elektrolyseurleistung in Österreich schon in Betrieb. Wir haben über 340 Megawatt Leistung noch geplant. Das ist dann also schon mehr als die gesamte Leistung, die wir in Europa, in der EU im Moment im Betrieb haben. Also das, da sind einfach große Projekte jetzt in der Pipeline, die wir auch schon materialisieren, sich sehen. Ja, und kommen also mit der Planung und Bau, glaube ich, jetzt auf einen guten Weg. Aber natürlich stimmt es, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir hin müssen. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass wir eine gewisse Dämpfung der Euphorie etwas schon beobachtet haben und gesehen haben. Ja, und da muss man sagen, klar, wie bei allen neuen Technologien gibt es auch da Rückschritte. Es gibt Lessons, die gelernt werden müssen. Es gibt Kinderkrankheiten. Da sind wir jetzt dabei. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir da jetzt einfach am Weg bleiben und weiter tun. Was vielleicht nicht geholfen hat, ist, dass nochmal das Feld so weit aufgemacht wurde dann mit den Zielanhebungen im Rahmen des Repower EU Plans, wo man aber auch sagen muss, also der politische Druck, unter dem man damals stand, absolut verständlich. In Summe muss ich sagen, aus einer Policy-Perspektive lässt mich das gelassen und ich sehe auch nicht nur negative Seiten an jetzt so einem gewissen Realismus, der sich breit macht, weil der für uns auch so ein bisschen sortiert. Wir haben ja Wasserstoff betrachten wir in einem Gesamtsystem und ein Teil der gedämpften Erwartungen geht sicher auf Nachfragerückgänge zurück. Und das heißt, dass da andere Wege gefunden wurden, Elektrifizierung zum Beispiel. Da sind wir auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Das ist für jemanden, der ein gesamtes Energiesystem planen und umstellen will, eine gute Nachricht. Alles, was einfach geht, machen wir mit Strom prima. Das ändert aber nichts an den Entscheidungen, die wir getroffen haben, wie wir Wasserstoff erzeugen, dass wir Wasserstoff importieren müssen. Denn Fakt bleibt, wir brauchen Wasserstoff und wir brauchen mehr, als wir in Österreich produzieren können. Und deswegen werden wir importieren. Und beides ist wichtig, Produktion innerhalb Europas. Und dass das schwer wird, wussten wir von Anfang an, weshalb wir ja auch von Anfang an mit Importen geplant und gerechnet haben. Und das bestätigt uns im Prinzip auf diesem Weg ein bisschen. Mhm.
Genau. Bleiben wir vielleicht bei der Produktion von Wasserstoff in Europa, beziehungsweise jetzt immer im deutschsprachigen Raum, Österreich, Deutschland. Der Verbund positioniert sich ja auch aktiv als Player in diesem europäischen Wasserstoffmarkt, auch über Österreich hinaus, als Erzeuger, als Importeur. Wenn wir uns einmal diese Erzeugung anschauen, diese hohen Wasserstoff-Elektrolyse-Ziele, die Österreich hat, die Europäische Union hat, wie geht es Ihnen beim Bau von Elektrolyseuren in Österreich und Deutschland?
Wir haben als Verbund natürlich uns auch sehr klare Ziele gesetzt. Unsere Ziele leiten sich von den Bedarfen unserer Kunden. Das heißt, wir konzentrieren uns auf Kunden, die eine Nachfrage nach Wasserstoff haben und orientieren uns bei allen unseren Projekten nach dem Bedarf unserer Kunden. Das heißt, wenn wir eine Verlangsamung sehen bei unseren Kunden, wenn die für die Projekte sich mehr Zeit lassen, dann lassen wir uns auch mehr Zeit. Und wenn unsere Kunden sozusagen schneller die Umsetzung machen, dann versuchen wir auch schneller zu sein. Wir sind überwiegend konzentriert auf Branchen wie Stahl, Düngemittel, Aluminium, also all diese Branchen, die sozusagen schwer sich elektrifizieren lassen und versuchen, diesen Weg der Dekarbonisierung mit unseren Kunden gemeinsam nach vorne zu bringen und die Projekte umzusetzen in dem Tempo, wie für unsere Kunden erforderlich. Wir haben Projekte sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Allerdings, wie gesagt, manche Dinge dauern jetzt länger, aber eher aus der Nachfrage unserer Kunden bedingt.
Genau, das spricht ja auch so ein bisschen dieses Henne-Ei-Ding an, das uns immer wieder begegnet, wenn wir über den Hochlauf von Wasserstoff sprechen. Nachfrage braucht Verbindlichkeit, damit eine Erzeugung passiert. Die Erzeugung soll ja auch außerhalb von Österreich passieren, auch der Bau von Elektrolyseuren, besonders im Süden Europas, im Norden Afrikas ist da immer wieder im Gespräch. Das dient nicht nur natürlich der Deckung der lokalen Nachfrage dort, sondern vor allem auch dem Export in die verbrauchsintensiven Zentren Europas. Wie lautet da die Strategie des Verbunds bei diesen südeuropäischen, außereuropäischen Erzeugerregionen? Ja.
Also unsere Strategie gliedert sich in zwei Teilen. Zum einen haben wir den Bau der Projekte im Heimatmarkt, wie wir es schön sagen, also im deutschsprachigen Raum. Und zum anderen verfolgen wir die Importrouten. Warum tun wir das? Wir tun das deswegen, weil wir bei den Importrouten, und da meine ich jetzt pipeline-basierte Importe nach Zentraleuropa, da gehen wir davon aus, dass das bei Wasserstoff die wettbewerbsfähigste Transportmöglichkeit sein wird. Und da verfolgen wir insbesondere die Südroute und die Nordroute und das aus einem ganz einfachen Grund. Wir gehen davon aus, dass der Import von Wasserstoff aus dem nordafrikanischen Raum oder aus dem Norden Europas Wasserstoffkonditionen haben wird, die auf die Hälfte bis ein Drittel von dem, wo der Wasserstoff eine Hälfte bis ein Drittel von dem kostet, was er in Zentraleuropa kostet. Mhm. Und damit wird es für alle unsere Kunden, zum Beispiel Stahlindustrie, wird es dann in deren Endprodukten wird das Produkt dann günstiger. Also nur als Beispiel, wenn man jetzt davon ausgeht, dass in Zentraleuropa der Wasserstoff zu 10 Euro pro Kilogramm produziert wird, kann man in Tunesien inklusive Kapitalkosten von vielleicht 5 ausgehen. Und wenn man diese zwei Preise anlegt an einem Endprodukt, zum Beispiel beim Auto, dann kostet so ein Mittelklasse-Auto mit dem Wasserstoff aus dem nordafrikanischen Raum 350 Euro mehr. Also wenn der Stahl im Auto aus grünem Stahl erzeugt wird, sind es 350 Euro mehr. Und wenn dieser Wasserstoff produziert wird in Zentraleuropa, dann sind es 640 Euro mehr, also fast das Doppelte. Und das ist der Grund, weil wir sagen, wir definieren unseren Erfolg bei Verbund durch den Erfolg unserer Kundinnen und Kunden. Und wenn unsere Kunden im Wettbewerbsmarkt nicht überlebensfähig sind, im globalen Markt, dann werden wir auch nicht erfolgreich sein. Und deswegen ist es uns wichtig, das so zu gestalten, dass unsere Kunden auch ihre Produkte so gestalten können, dass sie wettbewerbsfähig bleiben.
Mhm. Das ist ein interessanter Faktor und ich finde es auch immer wieder interessant zu hören, wie dann die größten Verhältnisse sind, dass die Mehrkosten im Endprodukt dann doch relativ überschaubar sind. Also wir haben jetzt gehört, 300 bis 600 Euro für ein Auto, das wahrscheinlich 30.000 kostet oder noch mehr.
Genau, also das ist Mittelklasse-Auto. Ja. Wenn man die ganz kleinen Autos nimmt, dann sind es sogar 200 und bei den hochpreisigen Autos geht es auf 600, 700. Allerdings, wenn der Wasserstoff aus Tunesien kommt, ja.
Ja.
Oder aus nordafrikanischen Raum in Summe, ja.
Genau, bei einer Waschmaschine sind es dann 3-4 Euro mehr Kosten. Ja. Nichtsdestotrotz ist es verdammt schwer, dieses Ding zum Laufen zu bekommen. Das ist auch klar, trotz dieser Größenverhältnisse, weil es ja diesen internationalen Wettbewerb auch gibt und das eine junge Technologie ist. Frau Neier, wir haben gesagt, Wasserstoffimporte wird es brauchen, das ist Konsens, Überlegung aller Szenarien sehen vor, dass Österreich sich nicht vollständig mit Wasserstoff versorgen wird können. Die neue Regierung hat in ihrem Programm angekündigt, die nationale Wasserstoffstrategie aus 2022 zumindest um eine Wasserstoffimportstrategie zu ergänzen. Welche Punkte sollten aus Ihrer Sicht in der Importstrategie angesprochen werden und gibt es da schon einen Fahrplan für die Erstellung?
Ja, zum Fahrplan sage ich vielleicht am Schluss etwas, das ist wahrscheinlich am kniffligsten, wenn man bedenkt, dass das Ministerium seit 11 Tagen besteht. Aber ich werde es versuchen trotzdem. Wasserstoffimportstrategie. Wir sind sehr froh, dass das als Projekt vorrangig Eingang in das Regierungsprogramm gefunden hat. Wir glauben, dass das total wichtig ist. Wir haben eine Wasserstoffstrategie, die natürlich, wie Sie ja schon erwähnt haben, auch die Bedeutung von Importen für den österreichischen Raum hervorstreicht. Das hat uns bisher geleitet, hat uns auch gut geleitet, aber wir müssen da jetzt einfach intensiver dran arbeiten und strategischer vorgehen und uns breiter aufstellen. Das sehen wir ganz deutlich und dafür werden wir jetzt diesen Prozess nutzen. Österreich ist ja nicht nur ein Industriestandort, der Wasserstoff brauchen wird. Insofern schauen wir natürlich, wie wir Wasserstoff nach Österreich bekommen, für die Industrieunternehmen vor allem, aber auch zum Regeln unseres Stromsystems. Ja. Österreich ist auch ein Transitland und eine Drehscheibe jetzt schon für Energie, vor allem gasförmig natürlich. Und Österreich bindet wichtige Märkte und Räume und Routen ein in den zentraleuropäischen Raum, vor allem natürlich nach Süden. Über den schon angesprochenen südlichen Weg, dann Richtung Tunesien, über Italien, aber auch in Richtung Osten, dann hoffentlich, wenn der Krieg aus ist, über die Ukraine, wo wir auch wichtige Importrouten sehen. Das ist also alles mitzubedenken in so einer Strategie. Was werden wir uns da anschauen? Ja, also der Prozess wird aufgesetzt. Ich glaube, ich kann aber schon so ein paar Sachen, die einfach auf der Hand liegen, da nennen. Das eine ist natürlich einmal, dass wir uns die unterschiedlichen Routen anschauen werden und unterschiedlichen Quellen und noch einmal die Kosten, die damit zusammenhängen. Das haben wir zwar in einer Studie vor 2 Jahren ungefähr schon einmal erhoben und da auch schon wichtige Rückschlüsse, genau wie Frau Zeprewa sagt, eben auch unter anderem gesehen, dass wir einen klaren kostenkomparativen Vorteil im Pipeline-System haben gegenüber anderen Transportwegen für Derivate. Wir schauen uns aber natürlich trotzdem auch die unterschiedlichen Wasserstoffprodukte, wasserstoffbasierten Produkte an. Ich würde mich trauen, vorwegzunehmen, dass sicher ein Schwerpunkt auf Wasserstoff als reinem Wasserstoff gelegt werden wird, weil wir dafür einfach die wichtigste Nachfrage, vor allem im Stahlsektor in Österreich haben. Aber natürlich, wir schauen uns auch Ammoniak an, Methanol und andere Produkte und Verbindungen, die wasserstoffbasiert sind. Ja, dann ist natürlich wichtig, ein Fehler, den wir sicher nie wieder machen möchten als Land, aber auch als Region in Europa, die Diversifizierung von unseren Versorgungsrouten. Das betrifft den erneuerbaren Bereich genauso wie die fossile Versorgung im Moment. Auch hier werden wir schauen, dass wir ausgewogen vorgehen. Von strategischer Bedeutung ist natürlich jetzt auch in den letzten Jahren haben wir viel Kraft investiert in die Etablierung dieses südlichen Korridors, aber wir dürfen sicher nicht den Fehler machen, alle Eier in einen Korb zu legen, sondern müssen schauen, dass wir gut angebunden und eingebunden sind, auch dann über den Hydrogen Backbone in andere Routen. Ja, und dann glaube ich, was wir uns auch anschauen müssen, und das ist im Regierungsprogramm ja auch expliziert, die Frage, wie bringen wir sowas dann auf den Boden? Und das in einem geopolitischen Umfeld, was nicht leichter geworden ist, was nicht sicherer geworden ist. Das heißt, die ganze Frage der Finanzierung, der Begleitung, des De-Riskings dieser Projekte, das wird ganz unterschiedliche Antworten erfordern, ob wir uns in Algerien und Tunesien bewegen oder ob wir bilateral mit dem Oman oder Saudi-Arabien sprechen oder ob wir über Wasserstoffimporte aus dem baltischen Raum reden. Und dafür muss man sich das genau anschauen. Das ist also ein großer Job und trotzdem glaube ich, ist wichtig, dass die Strategie nicht ewig auf sich warten lässt. Und ich kann jetzt einfach nur aus dieser Fachsicht mal sagen, wir haben begonnen, uns mit dem Thema intensiv zu beschäftigen und den Prozess vorzubereiten. Wir hoffen, dass wir bald starten können. Wir möchten natürlich auch eng mit den Stakeholdern zusammenarbeiten, um diese Strategie zu entwickeln. Da müssen wir also schauen, wie wir es genau ausgestalten. Und das müssen wir natürlich auch mit unserem Minister, mit unserer Staatssekretärin abstimmen. Ich würde mich mal trauen zu sagen, im Herbst sind wir jedenfalls schon weit fortgeschritten. Vielleicht haben wir auch schon erste Ergebnisse, die man mal gemeinsam draufklopfen kann und dann hoffentlich ist sie abgeschlossen recht bald. Ich sehe es aber einigermaßen gelassen, was den Zeitplan angeht, deswegen traue ich mich das auch einfach jetzt so zu prognostizieren, weil wir ja ohnehin immer rollierend arbeiten an den Sachen, die wir schon kennen und abarbeiten, die Maßnahmen, die bekannt sind. Und das werden wir bei dem Thema Wasserstoffimporte genauso wie bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie machen.
Und bis zum Sommer 2025 sind ja 3 große Dossiers geplant. Auch das wird ordentlich Ressourcen verschlingen natürlich. Da ist man anderweitig gut beschäftigt. Aber Sie haben ja auch gesagt, Sie beschäftigen sich mit diesem Thema schon länger. Auch die Wasserstoffstrategie Österreichs gibt es schon länger, seit 2022. Welche Aktivitäten sind bisher gesetzt worden, um Wasserstoffimporte nach Österreich zu ermöglichen?
Eine ganze Menge. Die Herausforderung wird sein, jetzt nur das Wichtigste zu erwähnen. Aber vielleicht noch ein Gedanke vorweggestellt. Natürlich ist also das Handeln und Einkaufen und Transportieren von Wasserstoff ist natürlich eine privatwirtschaftliche Aktivität, die privatwirtschaftliche Akteure durchführen. Das heißt, unsere Rolle als Verwaltung kann hier nur sein, Rahmen zu setzen und zu begleiten. Das ist keine kleine Rolle. Wir haben das insofern, also wir tun das, indem wir zum Beispiel bilaterale Gespräche führen mit potenziellen Exportländern, Partnerschaften knüpfen und aufbauen, etwa in Nordafrika oder eben auch in der Golfregion, wie erwähnt. Das intensivieren wir schon seit geraumer Zeit. Parallel dazu haben wir natürlich einfach im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie schon mal Ziele verankert, wie wir die Importinfrastruktur aufbauen. Und ich glaube, das ist im Moment wirklich ein Fokus, weil ich kenne die Debatte, was muss zuerst kommen und wie kommen die Puzzleteile zusammen. Ich muss gestehen, ein bisschen ermüdet bin ich auch von der Debatte, weil ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, wie wir es lösen und nicht uns in dieser Pattsituation irgendwie wohlfühlen. Deswegen, ich wage mich zu sagen, es muss jetzt die Infrastruktur auf den Boden. Das ist wirklich wichtig, weil wo keine Pipeline, da kein Wasserstoff, der fließt. Insofern haben wir sehr intensiv eben am Aufsetzen unseres Vorbereiten unseres Startnetz gearbeitet. Das ist zwar ein Transportsystem innerhalb Österreichs, aber das bindet uns natürlich ein in diesen Transit und das ermöglicht erst, dass Wasserstoff auch nach Österreich fließt. Wir haben dafür vor allem uns jetzt in den letzten 2 Jahren auf den Südkorridor, auf den Southern Hydrogen Corridor konzentriert. Dazu haben wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt zwischen Italien, Deutschland und Österreich, weil wir da natürlich auch regionale Synergien und Kooperationsmöglichkeiten sehen. Deutschland ist auch sehr interessiert an diesem Transportweg, nicht nur, weil der Wasserstoff hoffentlich günstiger sein wird, wenn er kommt aus der Region, sondern auch, weil der süddeutsche Raum damit rechnen muss, dass Wasserstoff über andere Routen, vor allem aus den Benelux-Ländern über die Anlandung in Häfen einfach später erst wirklich den Weg, also in so ausreichender Menge da sein wird, dass er wirklich erst später in den süddeutschen Raum kommt, die einen großen Bedarf
haben werden. Weil der Schiffstransport auch quasi ungelöst ist.
Weil der Schiffstransport natürlich, ich würde nicht sagen ungelöst ist, aber eine große logistische Herausforderung sicher ist und bleibt. Und weil das Netz auch da erst in Clustern entsteht. Und ich glaube, auf dem Weg gibt es viele Abnehmer, die Appetit auf Wasserstoff haben und den verlangen werden. Und deswegen haben wir mit Deutschland auch einen wichtigen Partner, der zugstark ist, denn die Nachfrage nach Wasserstoff ist ja auch immer so ein wichtiger Hebel. und mit uns zusammenarbeitet, diesen Korridor zu etablieren. Das sind allerdings nicht nur Zusammenarbeiten zwischen Ministerien, das sind auch die Regulatoren, also die Regulierungsbehörden, Teil von dieser Arbeitsgruppe und die Netzbetreiber, die eben in ihren Teilstücken diesen Südkorridor dann tatsächlich formen, aufbauen, umwidmen, umrüsten. Und wir haben jetzt zuletzt im Januar in Italien auch mit Tunesien und Algerien eine formale Kooperation abgeschlossen, die also jetzt in diese Arbeitsgruppe hineinkommen und damit schön, finde ich, auch die Kette wirklich bis in die Exportländer und die, die dann tatsächlich die Produktion leisten müssen, geschlossen. Ja, und da gibt es reichlich Arbeiten, wie man die Sachen gut abstimmen, damit so ein Multi-Regionen- und Länderprojekt tatsächlich auf den Boden kommt.
Genau, wir bleiben mal ein bisschen beim Südkorridor, weil der schon am weitesten fortgeschritten ist eigentlich. Beim Südkorridor ist ja auch die Verbundtochter GCA beteiligt und also Südkorridor, wenn wir nordafrikanischer Raum, Italien, dann TAC, WAC, Penta West uns vorstellen. Die Verbundtochter GCA ist ja Eigentümerin von WAC und Penta West, beziehungsweise einzelnen Strängen dieser Pipeline sollen ja auch umgerüstet werden auf Wasserstoff. Wie ist da der Stand der Dinge, die Gasleitungen betreffend, das Netz betreffend?
Ja, wir haben in Österreich jetzt für das Netz in Österreich, das ist ja ein Teil dieser Südroute, wie Sie das richtigerweise gesagt haben. Ich meine, wir sind sehr glücklich darüber, dass Deutschland bereits mit dem Ausbau des Kernnetzes für Wasserstoff begonnen hat. Da fließen schon die ersten Gelder. Die haben nicht nur die Regulatorik, sondern da wird schon gebaut. Ich glaube, das Wichtigste für uns muss es sein, dass wir jetzt in Österreich auch diesen Schritt machen. Und da haben wir jetzt WAC und Penta West 340 Kilometer. 140 Kilometer davon müssen erst umgerüstet werden. Aber die Route über Österreich ist ein wesentlicher Teil der Südroute. Und ich glaube, wenn wir jetzt nach Deutschland auch in Österreich durch mit der neuen Regierung dieses Jahr auch da Fahrt aufnehmen, dass da die Themen, die gelöst gehören, vor allem die Regulierung und damit auch die Finanzierung, diese Ausbauarbeiten, wenn das gelöst ist, haben wir da auch einen wichtigen Teil der Strecke erledigt. Ich meine, Italien steht auch noch an, aber dadurch, dass die SNAM beteiligt ist, auch an unsere Gesellschaft hier in Österreich, haben wir da einen guten Kontakt und wir sind guter Dinge, sobald es regulativ steht, dass wir da auch in Österreich in die Gänge kommen und die Südroute noch länger umgesetzt, also längere Strecke der Südroute umgesetzt ist.
Frau Neier, wie schaut's aus mit dieser Regulatorik? Wann kommt der Österreich nachziehen?
Ja, nachziehen.
Nein. Wir haben gehört, in Deutschland passiert das schon.
Das ist wahr, ja. Deutschland hat sich getraut, noch bevor das Gasmarktpaket auf EU-Ebene beschlossen war, einfach mal Fakten zu schaffen. Hätte ich mich als Deutschland vielleicht auch getraut. Österreich hat sich da anders verhalten und ich glaube zu Recht. Wir haben gewartet, immerhin, bis wir die wirklich stabilen Teile des Marktpakets hatten und dann haben wir losgelegt, an der Umsetzung zu arbeiten. An der sind wir dran. Wir hoffen, dass wir die Arbeiten wirklich, also dass wir das neue Gaswirtschaftsgesetz oder das Gaswasserstoffgesetz dann, denn in dem möchten wir, in der Neufassung möchten wir all diese Regeln für die neuen Marktmodelle und die Dekarbonisierung des Gasmarkts eben umsetzen, dass wir das wirklich mit Ende des Jahres haben und einen Beschluss haben. Jetzt liegt es nur zum Teil daran, wie gut und schnell wir arbeiten und wie gut und eng wir uns mit den Stakeholdern abstimmen dazu, denn das ist ein Gesetz, das muss durch den Nationalrat und das muss eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Deswegen sind da Prognosen auch immer ein bisschen riskant, aber ich glaube, allen Akteuren ist bewusst, wie wichtig das ist. Warum ist das so wichtig? Weil das, was wir jetzt gemacht haben, schon nämlich einmal überhaupt zu sagen, wie sieht denn das Netz aus? Wie muss denn das aussehen, dass das groß genug ist und früh genug kommt, um wirklich die frühen Verbräuche mit den Produzenten, mit der Einbindung in die Transite und auch mit Speichermöglichkeiten zu verbinden, und trotzdem adäquat und nicht überdimensioniert ist, dass man es auch finanzieren kann. Das haben wir jetzt im Prinzip in der räumlichen Dimensionierung weitestgehend ausgearbeitet. Das haben wir im Rahmen des ÖNIPS, des integrierten Infrastrukturplans, ja gemacht. Da gibt es eine eigene Petajoule-Folge zu, kann ich nur empfehlen, an der Stelle reinzuhören.
Wir verlinken sie in den Show Notes. Ja.
Und jetzt geht es eben darum, wie wird aus diesem Plan tatsächlich ein funktionierender Markt? Und das ist das, was wir im GWG neu eben umzusetzen versuchen. Und ein wichtiger Teil davon ist eben die Frage, auch eben der Finanzierung, weil es ist nicht nur eine Frage des Baus. Bevor ich anfange zu bauen, muss ich bei den Banken gewesen sein und die müssen verstanden haben, dass ich ein Konzept habe, was funktioniert. Und das ist beim Wasserstoff, alle, die sich damit auseinandersetzen, wissen das, eine schwierige Frage, weil am Anfang habe ich wenig Kunden und die ohnehin schon hohe Kosten für das Produkt aufwenden müssen und dann die Tarife für diese Netze eben allein nicht werden tragen können. Deswegen haben wir Modelle vorbereitet und erarbeitet, wie man so eine Vorfinanzierung oder so eine, wie quasi die öffentliche Hand in diese Lücke hineingehen kann zwischen der zeitlichen Korrelation. Ich muss eine Investitionsentscheidung treffen, ich muss bauen, ich muss investieren und wann fließt wirklich wann sind die Kunden in der Lage, erkleckliche Mengen wirklich zu bezahlen und dann über Tarife, wie wir es in den anderen Energiesystemen ja auch machen, das zu finanzieren. Dazu müssen wir Kosten in die Zukunft verschieben. Eine intertemporale Kostenverschiebung ist in den Modellen angelegt. Aber wie man das dann genau ausgestaltet, wo man Tarife deckelt und welche, ob man eher über Risiken und strategische Buchungen arbeitet oder ob man Investitionsförderungen ausschüttet, all das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Und an diesen Modellen arbeiten wir noch. Die haben wir schon einmal, da gibt es auch eine Studie, kann man vielleicht auch verlinken, wo die im Groben vorgestellt sind. Und jetzt gehen wir da in das Feintuning und auch vor allem in die Abstimmung mit der neuen Administration im neuen Ministerium. Denn das sind politische Fragen, die man natürlich auch mit einem Finanzministerium dann besprechen und entscheiden muss.
Genau, zu dieser Studie, ich glaube von Prognos und Fingreen war das, gibt es auch ein Webinar von Hyper, der Wasserstoffplattform. Und auch das werden wir gern verlinken, da wird die Studie vorgestellt. Ja, man merkt, dass da auch sehr viel parallel passiert schon. Ja, Gasmarktpaket muss, glaube ich, bis 2026 sogar erst umgesetzt werden.
Genau, wir hätten noch Zeit, das möchten wir gerne nicht ausnutzen.
Ja, passenderweise hat die E-Control heute auch vorgestellt Eckpunkte eines H2-Zielmarktmodells, weil auch das natürlich relevant sein wird, die Art und Weise, wie dieser Wasserstoffmarkt funktioniert, wie die Akteure zusammenspielen. Die Grundsätze davon werden festgelegt natürlich im GWWG oder wie wir es dann auch nennen werden, GWG neu. Aber es braucht dann auch einen Regulierungsrahmen dafür. Ja, die Netze sind nur ein Aspekt von Importen und ich bin jetzt ein bisschen böse, wenn ich Michael Liebreich zitiere. Er ist einer der prominentesten Kritiker der Wasserstoffwirtschaft oder eigentlich nicht der Wasserstoffwirtschaft, sondern des Hypes rund um Wasserstoff. Und er hat letztens in einem Podcast gesagt, jetzt geben wir sehr viel öffentliches Geld für Pipelines und Netze aus, um Orte, in denen kein Wasserstoff hergestellt wird, zu verbinden mit Orten, wo kein Wasserstoff genutzt wird. Was muss passieren, damit in den Orten, die da am Beginn des Netzes, am Beginn des Südkorridors liegen, tatsächlich auch Wasserstoff erzeugt wird? Was sind da die Ansätze des Verbundes?
Ja, es gibt immer ein halb volles und ein halb leeres Glas. Man kann die Dinge formulieren, wie man möchte, aber ich kann viele Gedanken von ihm nachvollziehen und unterstütze die grundsätzlich. Wir bei Verbund hatten nie diesen Hype im Fokus. Unser Fokus war immer, dass wir uns konzentrieren auf die Branchen, die tatsächlich keine anderen Möglichkeiten haben. Und deswegen, ja, da hat es einen gewissen Hype gegeben. Der ist jetzt, glaube ich, auf einem normalen Maß zurück, würde ich meine Wahrnehmung jetzt in der ganzen Szene. Und trotzdem, obwohl der Markt abgeflaut ist wieder oder dieser Hype abgeflaut ist, sehen wir, dass der Bedarf da ist. Wir sehen auch, dass in dem Clean Industrial Deal die Rahmen schon in die gleiche Richtung gehen. Ob es jetzt, ich sage immer, wir sind hier auf einer Ebene, wo wir über strategische Pläne sprechen. Und ich sage, bei einem strategischen Plan sind da ein paar Jahre plus oder minus nicht wirklich entscheidend. Wichtig ist, in welche Richtung sich das entwickelt. Und Faktum ist, wir werden eine Moleküle, also CO2-freie Molekülewirtschaft in Europa brauchen, wenn wir diese Rolle im globalen Wettbewerb spielen wollen, wie in der Vergangenheit. Und dazu ist im Moment das Thema Wasserstoff unschlagbar. Daher bei aller Kritik für diesen Hype sage ich, wir werden eine gewisse solide Basis brauchen und da müssen wir die Rahmenbedingungen dafür setzen. Wenn ich jetzt, weil Sie die Südroute angesprochen haben, ich sage ganz ehrlich, wenn ich so ein Wunsch an die europäische Politik hätte, wäre für mich eigentlich Für die gesamte Dekarbonisierung von Europa wäre es wichtig, den nordafrikanischen Raum sowohl politisch als auch wirtschaftlich zu unterstützen und zu stabilisieren, weil Europa ist nun mal von der Fläche klein und hat nicht die Möglichkeit, den gesamten Energieverbrauch, und da spreche ich jetzt nicht nur von Strom, sondern den gesamten Energieverbrauch auf eigenem Territorium zu gestalten. Wir werden Importe brauchen und da ist der nordafrikanische Raum von den Konditionen, die es bietet, eigentlich ein sehr guter Raum. Den Norden und mit dem Norden und mit dem Süden schaffen wir wahrscheinlich Europa sehr, sehr gut und nachhaltig zu versorgen. Und ich glaube, da muss man strategisch, energiepolitisch schauen, wie kriegt man die Stabilisierung dieser Regionen. Weil wenn wir weiterhin eine Wirtschaftskraft sein wollen, die weiterhin auch Industrie im Land hat, werden wir die günstige Energie brauchen. Und wenn ich dann investieren muss in einem Land wie welches auch immer wir von den nordafrikanischen Ländern nehmen, wird es eine Stabilisierung dort brauchen, weil das meiste, die größten Kosten, wir sehen es jetzt auch bei den Projekten von Wasserstoff, die wir haben, 60% sind Finanzierungskosten, Kapitalkosten. Das ist eigentlich dieses Risiko, das man berücksichtigen muss bei der Investition, das macht den größten Teil aus. Und wenn es gelingt, durch politische Maßnahmen, durch Sicherheiten, durch unterschiedliche Instrumente, die es da gibt, durch unsere Regierung, aber auch auf europäischer Seite, also auf Seite der Europäischen Kommission, weil das ist ja nicht ein reines österreichisches Thema, wenn es gelingt, hier eine Stabilisierung hinzubekommen, sodass Finanzierungskosten niedriger werden und damit wird der Wasserstoff in Summe günstiger und damit werden wir wahrscheinlich auch, nicht wahrscheinlich, sondern sicher wettbewerbsfähiger sein. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Aufgaben, dass man diese Regionen erstens strategisch festlegt, diversifiziert, dass es nicht nur eines ist, sondern diversifiziert, obwohl für uns aus österreichischer Sicht das Thema Südroute auch eine geopolitische Bedeutung hat. Mhm. Aber trotzdem ist eine Diversifizierung wichtig und dann Stabilisierung dieser Regionen, sodass wir in der Lage sind, dort als Unternehmen im privatrechtlichen Raum auch tatsächlich zu wirtschaften, weil es ist immer, die Investitionen sind immer eine Frage von Risiko und Rendite. Und wenn die Risiken zu groß sind, wird es schwieriger sein. Und deswegen halte ich das als eines der wichtigsten Dinge, die europäisch passieren muss. Ich meine, da gibt es Ansätze, aber ich glaube, da müssen wir jetzt den Fokus in den nächsten ein, zwei Jahren setzen.
Also welche Instrumente sich grundsätzlich dafür eignen, um diese Risiken zu reduzieren, das schauen wir uns gleich an. Mhm. Vielleicht vorher noch, gibt es schon konkrete Vorhaben auch im nordafrikanischen Raum des Verbund? Gibt es Projekte, die auf Schiene sind?
Ja, wir haben dort Projekte, die daraus bestehen, dass wir vor Ort erneuerbare Energien produzieren, also Wind und Photovoltaik. Mhm. Der nordafrikanische Raum ist dafür optimal, weil die haben am Tagesüber Sonne und am Abend Wind. Mhm. Damit kriegt man de facto eine Bank.
Die Vollaststunden zusammen
und dann Elektrolyseure dort vor Ort. Und wenn dann, abhängig von dem, wann die Südroute kommt, wenn die Südroute durchgängig ist, werden wir in der Lage sein, auch Wasserstoff nach Österreich und Süddeutschland zu bringen.
Mhm. Wenn ich da noch ganz kurz beipflichten darf, also auch noch einmal jetzt diesen Gedanken aufgreifend von dem, ich glaube, der Michael Liebreich nennt das immer das Hydrogen Soufflé, oder? Mhm. Und mich lässt das völlig kalt, ob das jetzt eingebrochen ist und nicht mehr so fluffig aussieht, weil ich glaube, dass wir das eigentlich genau eben nicht gemacht haben. Wir haben ja keine Netze hingebaut, wo kein Wasserstoff produziert wird und wo keiner abgenommen wird. Das ist ja auch gerade eine Sorge von vielen, dass die Netze noch nicht gebaut sind, aber de facto ist das nicht passiert und es wird in der Form auch nicht passieren. Ich glaube, das ist, also ein gewisses Risiko ist, das ist ein risikoreicher Markt. Wir versuchen da etwas ganz Neues in einem begrenzten Zeitfenster hochzufahren. Dafür haben wir einfach eine Notwendigkeit, die uns jetzt einfach die Physik und die Atmosphäre vorgibt. Natürlich ist das ein anderer Bereich, als wenn man in unseren etablierten Mechanismen unterwegs ist. Aber das, was ich glaube, den Südkorridor ja auch stark macht, ist, dass wir da eben, wir orientieren uns ja an vorhandenen Leitungen und vorhandener Infrastruktur. Wir haben ja an diesem Korridor den Vorteil, dass man ganz viel wiederverwenden, umrüsten können. Jetzt spreche ich nicht über Verdichter, Messgeräte, all das ist völlig klar, da wird es immer noch große Investitionen brauchen, aber das ist eine Route, wo man wirklich große Wiedernutzungswerte drin haben. Und insofern denke ich, an diesem orientieren wir uns ja auch. In allem, was wir für Infrastruktur planen im Wasserstoffbereich, denken wir in Phasen. Deswegen gibt es die Begriffe Kernnetz, deswegen gibt es den Begriff Startnetz, weil wir eben nicht einfach mal blind irgendwas in die Landschaft bauen und dann hoffen, dass das was fließt. Aus dem Grund schichten wir immer wieder ab und schauen uns jedes Mal immer wieder kritisch an, wo sind die Bedarfe, wer ist wie weit. Deswegen gibt es ja diese Duellsituation, alle stehen da und warten, dass der Erste zur Tasche greift oder an die Hüfte greift. Und insofern würde ich sagen, dass den Fehler hat bisher niemand gemacht und vor dem Fehler fürchte ich mich auch ehrlicherweise nicht sehr stark.
Vielleicht noch einen weiteren Aspekt. Eben, was er immer sagt, ist, dass alles, was durch Strom ersetzt werden kann, wird durch Strom ersetzt. Und nur die Bereiche, die nicht durch Strom ersetzt werden können, werden auf Wasserstoff bleiben. Man muss aber auch sagen, wir sind in Europa mit dem Ausbau der Erneuerbaren jetzt, wenn ich den gesamten Energiemix anschaue, noch nicht sehr weit. Also wenn man Gesamteuropa sich anschaut, im gesamten Energiemix sind es unter 20% Erneuerbare. Wir wissen auch sehr stark, dass das in Richtung Strom geht, dass die jetzigen unter 20% dann fast 50% werden. Dann in Summe von dem Gesamtenergieverbrauch wird Strom sein. Und wenn ich jetzt überlege, importiere ich Strom oder Wasserstoff, reden wir da von einem Faktor 10. Also eine Stromleitung zu bauen im Vergleich zu einer Wasserstoffleitung zu bauen, neu zu bauen, da ist es immer noch günstiger, neu zu bauen an Wasserstoffleitungen. Aber wir müssen ja nicht neu bauen, weil wir können ja die bestehenden Infrastrukturen, wie bereits von Frau Nayer gesagt, können wir verwenden. Das heißt, wir reden zum Teil von Faktor 10 in den Transportkosten zwischen Strom und Wasserstoff. Und das ist dann eine wirtschaftliche Entscheidung. Natürlich ist dann Strom effizienter als Wasserstoff, aber dafür haben wir von der Infrastruktur des Transportes die höchsten Kosten, Faktor 10. Und die wiegen viel mehr auf die ineffiziente Form des Wasserstoffs im Vergleich zu Strom aus wirtschaftlicher Perspektive. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir im Auge behalten müssen, weil wir müssen immer die Energieversorgung Europa in Summe betrachten und nicht nur über ein Segment davon sprechen.
Ja, ich meine, ich will jetzt gar nicht so viel über Michael Jubreich reden. Seine Pläne sind ja sehr weitreichend. Er will Kabel von Nordafrika nach England bauen, also Gleichstromkabel und redet davon dasselbe.
Die Projekte gibt es,
Über den Atlantik aus den USA nach Europa. Das war bei mir eigentlich komplett neu, dass selbst das schon angedacht
wurde. Da müssen wir zuerst aber auf die Supraleitung warten. Ja. Erst wenn die da ist, werden wir das umsetzen.
Gut, kommen wir zurück zum Wasserstoff und das Importrisiko, das jetzt schon öfters angesprochen worden ist. Dieser Punkt wird ja auch im neuen Regierungsprogramm adressiert. Es sollen Instrumente zur Senkung des Importrisikos von Wasserstoff geschaffen werden. Wir können da jetzt wahrscheinlich noch nicht vorgreifen, aber welche Instrumente sind da im Koffer, Frau Nayer?
Ja, einige und wichtig ist bei den Instrumenten, dass sie genau auf das Problem ausgelegt sind, was sie lösen sollen. Und das kann man pauschal schwer beantworten. Wasserstoff, es kommt drauf an, Wasserstoff gibt ja, wir vereinfachen ja die ganze Zeit. Wasserstoff gibt's ja in unterschiedlichen Ausführungen, Klassen, auch Reinheitsklassen. Jeder Verbraucher braucht eine andere, genaue Art und das alles wirkt sich auch aus darauf, wie man diese Instrumente ausarbeitet und abstimmt. Grundsätzlich, wichtig ist erstmal, dass im Regierungsprogramm der Auftrag enthalten ist, denn ich denke, es ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Die Risikominimierung ist jetzt einfach zu lösen. Dafür brauchen wir einen gut abgestimmten Mix. Das schauen wir uns im Zuge der Entwicklung der Importstrategie ganz genau an. Was man jetzt, glaube ich, schon sagen kann oder was die schon klassisch oder bekannten Instrumente sind, ist, dass man natürlich Investitionszuschüsse geben können. Das sind halt direkte Mittel, die man reinschießen einmal, um überhaupt eine Wirtschaftlichkeit für jetzt diesen Hochlauf zu ermöglichen oder diese zumindest näher an die Wirtschaftlichkeit zu bringen, das Produkt. Dann gibt es Möglichkeit langfristiger Abnahmeverträge, also Contracts for Difference, mit staatlicher Absicherung zu kombinieren, um Preisschwankungen zu minimieren. Da gibt's, das kann man auf sowohl auf Energiebezüge auslegen, man kann aber auch also zwischen Unternehmen und Produzenten, aber man kann es natürlich auch über Regionen und größer denken, wie es H2Global, die deutsche Stiftung, eben macht mit ihrem Doppelauktionsmodell, wo sie wirklich poolen in Regionen und sagen, was könnt ihr mir, zu welchem Preis verkauft er mir das? Ich bin der Mediator, die Hindco kauft das zu einem bestimmten Preis, dann gehen wir damit zu den Abnehmern, aggregiert mit einer großen Menge, und die sagen, okay, ich nehme es aber nur zu dem Preis und das Delta, da muss jemand rein, und das ist im Moment der deutsche Staat. Aber auch das ist halt immer speziell, diese Fenster dieser Auktionen werden für bestimmte Produkte angeboten. Da muss man dann genau schauen, welche Produkte sich für Österreich da auch eignen. Das wäre sicher etwas, was sich lohnt anzuschauen. Und dann gibt es staatliche Garantien. Haben wir auch schon drüber gesprochen heute, dass einfach die dafür da sein müssen, diese wirklich komplexen Risiken abzusichern. Und das sind, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Und auch da, das sind Ausfallrisiken, das sind Haftungsrisiken. Und hinter all dem steckt natürlich dann auch Steuergeld. Insofern muss man sich das gut anschauen, wie man das umsetzen möchte. Und dann, das ist jetzt vielleicht nicht direkt ein De-Risking- oder Finanzierungsinstrument und klingt auch ein bisschen boring vielleicht auf das erste Hören, aber das Thema Zertifizierung, überhaupt Handelbarkeit zu ermöglichen und regulatorische Klarheit für den grünen Wasserstoff, das ist wirklich essentiell, und da sind wir noch nicht da, wo wir sein sollten, damit dann am Ende wirklich auch der Shipper den Stempel drauf machen kann und sagen kann, Das ist jetzt verkaufsbereit und der Käufer weiß, was er kriegt. Das ist, glaube ich, auch ein Instrument, um Risiko rauszunehmen aus dieser ganzen Kette, dass man aufhört zu streiten, wie genau die Definition ist, sondern wirklich dafür klare Regeln hat. Daran wird ja auch gearbeitet, aber ist bestimmt ebenso wichtig wie das Thema, wie finanziere ich es.
Ja. Ich meine, auch da gibt's ja immer wieder Kritik auch, dass die Regeln zu streng sind, die gelten für die Zertifizierung von grünem Wasserstoff, und dass man das für den Anfang lockern sollte, um da vielleicht für den Anfang einen leichteren Hochlauf zu schaffen. Da muss dann auch das Exportland mitspielen bei dieser Zertifizierung. Das heißt, auch die Kriterien erfüllen, die für diesen Wasserstoff gelten. Was man immer wieder hört auch, ist die Frage, wieso diese Exportländer da eigentlich überhaupt mitspielen sollten. Und jetzt haben wir gehört und wir wissen, dass die energieintensive europäische Industrie, Eisen- und Stahlerzeugung, die Düngemittelherstellung, Chemieindustrie, auch Raffinerien setzen Wasserstoff ein, als die wesentlichsten Bereiche gesehen werden für diesen grünen Wasserstoff. Was hält die außereuropäischen Länder, Erzeugungsregionen, beispielsweise in Nordafrika, eigentlich davon ab, nicht einfach ein paar Schritte mehr mitzunehmen in dieser Lieferkette, in der Wertschöpfungskette, und nicht den Wasserstoff zu exportieren, sondern vielleicht Eisenschwamm, Düngemittel, selbst Treibstoffe oder chemische Grundstoffe? Haben Sie da eine Perspektive dazu, Frau Sapriva?
Also ich glaube, wir als Europäer sind gut beraten, wenn wir dafür sorgen, dass ein Teil dieser Industrie, ganz werden wir das nicht vermeiden, aber ein Teil dieser Industrie in Europa bleibt, weil man darf nicht vergessen, das ist Garant für unseren Wohlstand, das sind Arbeitsplätze, das ist einfach der Rückgrat unserer Wirtschaft. Und wenn wir zulassen, dass die Industrien komplett auswandern, dann werden wir auch unseren Wohlstand verlieren. Daher halte ich es für essentiell, jetzt aus unserer Perspektive wichtig, diese Industrien in Europa, zumindest einen Teil davon in Europa zu halten. Daher finde ich auch die Überlegungen, die es jetzt gibt, ob mit CBAM oder auch eine Quote von unterschiedlichen Gütern, die in Europa hergestellt werden müssen, ob 40, 50, 60, egal wie viel, dass wir einen Teil da halten, halte ich für sehr wichtig. Natürlich werden diese Länder das versuchen. Wir haben im Moment die Situation im nordafrikanischen Raum, die sind von der wirtschaftlichen Entwicklung noch nicht so weit, wo ich jetzt sagen würde, ja, die machen morgen mal Stahlherstellung. Da müssten Unternehmen aus Europa oder aus anderen Teilen dort sich ansiedeln, und da sind wir wieder bei dem Thema Risiko. wie stabil sind diese Länder sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Das würde bedeuten, wenn wir das machen würden, zum Beispiel jetzt im nordafrikanischen Raum, dass noch mehr Kapital dort reinfließen müsste. Wir sind jetzt eigentlich kämpfen damit, das, was reinfließen muss, damit wir den Wasserstoff herstellen, das abzusichern. Wenn ich jetzt beginne, auch die Stahlherstellung oder was auch immer, welche Industrie auch immer dorthin zu verlagern, dann wird das wahrscheinlich noch risikoreicher jetzt von der Masse des Kapitals, das dahin geht. Aber ja, wir werden einen Teil, glaube ich, sehen, der abwandert aus Europa. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir es schaffen, als Europa trotzdem eine nachhaltige und leistbare Energieversorgung für alle diese Industrien zu ermöglichen. Und das ist genau das Ziel, das wir jetzt verfolgen, damit diese Unternehmen entsprechend sich gut positionieren können. Ich meine, wir sehen, manche Unternehmen wandern jetzt bereits schon nach Spanien. Auch innerhalb der Europäischen Union gibt es ja die Möglichkeiten. Also wenn man zum Beispiel an Spanien denkt, das ist nicht viel weiter als der nordafrikanische Raum. Die haben auch deutlich günstigere Konditionen. Wir sehen gewisse Bewegungen, sowohl in einem ganz südlichen Teil Europas, also auch im ganz nördlichen Teil Europas sehen wir bereits solche Ansiedlungen. Es gibt eine Tendenz, dass Unternehmen, wenn sie an neue Standorte denken, also ich habe jetzt nicht die Sorge, dass die alle zusammenpacken und morgen gehen, aber wenn sie über Reinvestments nachdenken, muss man sich als Unternehmen sich diese Frage stellen und da sieht man, gewisse Entscheidungen fallen in diese Richtung. Und da sind wir als Branche, als Energiebranche, aber auch Politik ist gefordert, die Lösungen so zu finden, dass wir unseren Wohlstand auch in Zukunft behalten können.
Dem würde ich vielleicht noch hinzufügen. Also das eine, was jetzt Frau Zapreva skizziert hat, ist eben auch die Motivation und warum es wichtig ist, in Österreich und auch in Europa wirklich einen Großteil dieser Ketten zu halten. Haben wir auch in den letzten 3 Jahren lernen müssen. Und damit meine ich nicht nur Russland und die Ukraine, damit meine ich auch, was sich jetzt abspielt, auch Stichwort Zollpolitik in der Welt, dass man essentielle Ketten einen Wert haben zu halten. Und natürlich ist das Heben der eigenen Potenziale in der Erzeugung sicher Standortpolitik, die man sehr, sehr ernsthaft betreiben muss in Österreich und sehr ernst nehmen muss. Und ich glaube auch, dass die Industrie das sehr ernst nimmt. Also es gibt in Österreich noch ungehobene Potenziale, auch im Strom. Und das ist ein Standortfaktor. Ich denke, da muss man dranbleiben. Aber was ich noch vielleicht ergänzen wollte, außerhalb unserer eigenen Motivation, es ist ja auch nicht so, dass man an jedem Standort alles einfach machen kann. Also es braucht ja auch nicht nur Sonne, Wind und Wasser, um all diese Produkte herzustellen. Es braucht zum Beispiel auch C-Atome, die auch nicht überall in der Form oder nicht in nachhaltiger Form zur Verfügung stehen. Und eben, also und viele von diesen Produkten, da hängen ganz komplexe Ketten dran. Also deswegen würde ich auch da, ja, das sind natürlich langfristige Entscheidungen, für die jetzt Richtungsentscheidungen getroffen werden, aber so einfach und so schnell geht das dann doch nicht. Deswegen würde ich jetzt mal schauen, dass wir Dekarbonisierungsrouten aufstellen für alle, die bei uns im Land produzieren und in Europa produzieren. Und das ist im Moment unsere Aufgabe.
Absolut, genau. Zur Produktion von E-Fuels braucht man CO2. Für die Produktion von Eisenschwamm braucht man hochgradiges Erz. Und auch das gibt es natürlich nicht überall auf der Welt. Springen wir ein bisschen weiter. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über Wasserstoffnetze und es gibt ja, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten heute, auch die Möglichkeit, Derivate von Wasserstoff vielleicht einfacher zu transportieren. Ammoniak, Methanol beispielsweise. Für Methanol braucht man wieder CO2. Die können per Schiff transportiert werden. Wasserstoff braucht Pipelines. Ist das was, wo sich der Verbund auch ein bisschen schlau macht und Aktivitäten setzt, das heißt Derivate von Wasserstoff?
Also wir haben das natürlich immer im Fokus. Aus heutiger Sicht sind unsere Analysen gehen sehr stark in Richtung Wasserstoff über Pipelines, weil wir das im Moment als die wirtschaftlichste Route betrachten, haben aber natürlich jedes Jahr regelmäßig ein Review und schauen, verändert sich etwas? Gibt es neue Impulse, neue Entwicklungen, die uns dazu bewegen, umzudenken? Weil unsere Sicht ist immer kommend von Kunden. Was braucht der Kunde und was ist der günstigste Weg? Und da betrachten wir nicht nur Wasserstoff, wir schauen uns das an immer im Vergleich zu den Derivaten, im Vergleich zu Strom. Und wenn sich Entwicklungen abzeichnen, wo unter den unterschiedlichen Energieträgern sich ein Shift ergibt von dem einen zum anderen, dann reagieren wir entsprechend. Aber aus heutiger Sicht, sage ich, die Pipeline-Route, das sieht am vielversprechendsten aus, vorausgesetzt, die Netze kommen auch.
Mhm. Genau. Wir haben zuerst schon ein bisschen über Elektrifizierung gesprochen, dass das in vielen Fällen, sage ich mal, die Nummer eins Mittel der Wahl ist, beziehungsweise auch das betriebswirtschaftlich Sinnvollste, um zu dekarbonisieren. Jetzt braucht man natürlich auch für die Stromerzeugung molekularbasierte Energieträger, Biomasse, KWK beispielsweise, aber auch Wasserstoff wird da immer wieder genannt als ein Lieferant der Residuallast der letzten 10%, 5%, je nachdem, wie volatil das System, das Stromsystem ist. In diesem Punkt bei der Stromerzeugung kann man unterschiedliche Gase verwenden, muss nicht unbedingt Wasserstoff sein. Da ist auch Biomethan ein Energieträger, der immer wieder genannt wird, auch als Substitut in Hochtemperaturanwendungen beispielsweise. Auch etwas, das 1:1 in der heutigen Gasinfrastruktur verwendet werden kann, weil es CH4 ist. Ist das interessant für den Verbund, Biomethan?
Also im Moment haben wir das in unserem Portfolio nicht. Wir setzen sehr stark auf die Transformation des gesamten Energiemixes. Wir wissen, der Stromanteil wird von 20% auf 50%, also wird sich mehr als verdoppeln in Summe. Und das sind enorme Mengen, die gebaut werden müssen für die Stromproduktion an sich. Weil wir sehen, die Mobilität geht in Richtung, perspektivisch in Richtung Elektromobilität. Wir sehen im Wärmebereich, vieles geht in Richtung Strom. Und deswegen investieren wir sehr stark in Produktion von Strom. Da sind wir in der Wasserkraft sehr stark, investieren aber sehr stark auch in Wind und Photovoltaik, weil wir haben nun mal die Aufgabe, den gesamten Energiemix zu transformieren, mit drei Fokusfeldern. Zum einen, denn wir müssen bei unseren Kunden den Energieverbrauch senken. Das durch den Strom steigere ich die Effizienz und damit sinkt der Verbrauch in Summe. Damit schaffen wir es auch sehr stark, die Energiekosten runterzubekommen, in Summe, die Menschen ausgeben, selbst wenn perspektivisch spezifisch der Preis nicht runtergeht. Aber dadurch, dass ich 30% weniger Energie brauche, spare ich schon auch extrem viel.
Oder bei
der
Elektromobilität ein Drittel oder
Genau. Dann der zweite Fokus ist, dass wir den Anteil der Erneuerbaren erhöhen, weil der ist in Europa gesehen in Summe nicht sehr hoch. Wir haben 18-20% kommen aus Erneuerbaren von dem Energiemix. Und das dritte wesentliche Ziel dabei ist, die Importabhängigkeit zu reduzieren, weil 65% der Energie in Europa werden jetzt importiert. Und durch den Ausbau der Erneuerbaren hier in Europa, in unseren Heimmärkten Deutschland, Österreich, aber auch die anderen größeren Märkte in Europa, leisten wir einen Beitrag dazu, dass Europa in Summe resilienter bleibt und resilienter wird. Weil wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, was die Energieimporte mit uns gemacht haben, mit unserer Wirtschaft. Und da ist mit diesem Ziel, also diese drei Ziele verfolgen wir sehr stark und investieren damit in den Ausbau des erneuerbaren Stroms. Natürlich wird das Thema Biogas, Biomethan für uns ein Thema. Das hängt davon ab, wie der Wärmesektor dekarbonisiert wird. Mhm. Da gibt es Impulse, dass insbesondere im Wärmebereich, im Heizungsbereich auch sehr viel mit Bioenergie gearbeitet wird. Und da werden wir auch sehen, wie die Gasdekarbonisierung in Österreich dann stattfindet. Dafür haben wir noch keinen gesetzlichen Rahmen. Wenn sich aber herausstellt, dass das für unsere Kundinnen und Kunden, die wir mit Gas beliefern, da diese Transformation in Richtung Biogas stärker geht, dann werden wir uns das natürlich intensiver anschauen. Aber im Moment gehört das nicht so zu unserem Geschäftsfeld.
Ja, vielleicht, ich meine, aus der Policy-Perspektive beziehungsweise auch mit Blick auf das Regierungsprogramm, das neue, da gibt es ein ambitioniertes Ziel auch wieder, Biomethan in Österreich in die Netze zu bringen. Das ist jetzt mit 6,5 Terawattstunden eben beziffert. Im Jahr 2030 will man soweit sein, da sind streng genommen auch andere Gase, erneuerbare Gase umfasst. Aber ich denke, der Löwenanteil mit dem Zeithorizont kann da eigentlich nur Biomethan sein. Mhm. Das ist auch eines der drei Leuchtturmprojekte, die Sie erwähnt haben. eingangs, und insofern auch daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Ist natürlich auch eine logistische Herausforderung und ist auch nicht sehr günstig. Das heißt, wir haben ja schon auch die letzten Jahre versucht, dieses Potenzial zu heben, und bisher hat man sich eben nicht einigen können zwischen Erzeugern, Verbrauchern und auch die Kostentragung unter den Kundengruppen. Das sind halt wichtige Aushandlungsprozesse. Ich glaube trotzdem, dass das ein sehr wichtiges Potenzial ist, was man nicht aus dem Blick verlieren darf. Noch muss man sagen, in der Range, die wir sehen an Energieträgern, die wir brauchen, und die Zusammensetzung, haben wir Bedarf für beides. Ich gehe nicht davon aus, dass sich die Wasserstoffbedarfe so verringern, dass man am Ende sagt, naja, mit dem Biomethan schaffen wir es auch. Insofern auch hier ändert sich eigentlich nichts an dem eingeschlagenen Weg. Wir müssen beide Wege mit Nachdruck gehen. Und genauso wie wir im Wasserstoffbereich ja irgendwie auch viel Produzenten und Abnehmer versuchen zusammenzudenken, muss man wahrscheinlich auch im Biomethanbereich das ein bisschen weiterbringen, dass man da vielleicht in Clustern und in regionaler, wirklich raumplanerischer Tiefe sich das anschaut, um diesen Knoten zu lösen. Ja, das hoffe ich, wird der nächsten Bundesregierung gelingen.
Ich schaue mit großem Entsetzen auf meine Uhr und sehe, dass wir schon eine Stunde geredet haben. Deswegen will ich jetzt ein bisschen den Sack zumachen und zum Abschluss Sie beide bitten, nochmal kurz zwei Punkte, zwei Maßnahmen zu nennen, die es jetzt braucht, um diesem Ziel Wasserstoff, den es in Österreich unbedingt braucht, hierher importieren zu können, dass man da näher kommt, diesem Ziel. Mhm. Frau Zapreva, haben Sie zwei Maßnahmen für mich?
Darf ich zwei Maßnahmen auf nationaler und auf europäischer Ebene mir wünschen oder nur?
Aha, das sind vier.
Das muss nicht direkt an die Frau Neuer adressiert
Ich wollte mal irgendwie. Ja. Ja, aber ich versuche es trotzdem auf zwei. Also das erste Wichtigste wird sein, die Regulatorien für das Wasserstoffnetz in Österreich zu schaffen. Ich glaube, mit dem Netz steht und fällt alles. Erst wenn das geklärt ist, das wird eine gewisse Sicherheit auch geben für die Planung der Projekte, die auf der Erzeugungsseite liegen, auch eine gewisse Sicherheit auch für die Kunden geben, nicht? Weil wenn ich kein Netz habe, kann ich auch aus Kundensicht schwer planen. Mhm. Daher, das erste Wichtigste würde für mich, wenn ich jetzt den Wunsch an die Regierung hätte, das erste Wichtigste ist, dass da möglichst schnell Sicherheit geschaffen wird, damit und möglichst schnell mit dem Umbau, Ausbau, was auch immer notwendig ist. Wir müssen ja einiges neu bauen, einiges muss umgerüstet werden, dass damit begonnen wird. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass wir noch stärker für unsere Kunden den Rahmen setzen, den unsere Kunden brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Was meine ich damit? Damit meine ich, viele Industrien müssen sich schneller umstellen, als sie können. Dazu braucht es wahrscheinlich längere Übergangsfristen. Das spielt jetzt auf nationaler und europäischer Ebene zusammen. Es ist nicht nur nationaler Ebene. Also diese Notwendigkeit der Umstellung, sich die Zeit zu geben, die dafür notwendig ist, und entsprechend die Nachfrage so anzureizen, dass unsere Kundinnen und Kunden diese Projekte starten können. Weil wenn die Nachfrage nicht da ist, werden wir auch nicht bauen. Wenn die Netze nicht da sind, werden wir auch keine Projekte umsetzen. Das heißt, wenn ich nur zwei Wünsche offen hätte, wäre erstens mal Ankurbeln der Nachfrage und Rahmenbedingungen für unsere Kunden schaffen, damit die diese Transformation bei sich gehen. Und wenn das gegeben ist und wenn dann die Netze beginnen, umgebaut zu werden, und wenn das regulativ dafür steht, dann kann man auch die Projekte besser rechnen, und dann kommt auch vieles im Gang. Also wenn es nur zwei sein, ich hätte mehr, aber wenn es nur zwei sein dürfen, dann bleibe ich bei zwei.
Okay, wunderbar. Bleibe ich bei zwei. Na, vielleicht erwähnt die Frau Neuer ja die anderen zwei Punkte.
Ja, hoffentlich. Nein, ich treffe die Entscheidung, als meinen ersten Punkt den gleichen zu verbraten, weil er so wichtig ist. Ich würde auch sagen, dass die Infrastruktur jetzt kommen muss. Das ist extrem wichtig, damit wir den Wasserstoff nach Österreich bringen können. Und den zweiten Punkt, da möchte ich etwas aufgreifen, was Frau Zapreva gerade gesagt hat. Die Kunden müssen wissen, dass der Wasserstoff kommen kann, und deswegen brauchen die Kunden Gewissheit über das Netz. Und das würde ich jetzt auch noch einmal umdrehen und sagen, umgekehrt ist es genauso richtig. Das Netz braucht die Sicherheit, dass Kunden da sind, da sein werden und in welchem Ausmaß. Und das heißt, der zweite Punkt für mich sind die langfristigen Abnahmeverträge, die wir brauchen. Und mir ist bewusst, dass das keine leichte Übung ist, weil wir so wenig noch wissen über die Preise und wie sich das alles entwickelt. Und dennoch ist es so, ein Netz wird nicht entstehen, wenn wir nicht ein gewisses Maß an Sicherheit haben, wer das Netz braucht am Ende, um nicht wieder im Soufflé-Thema zu landen. Insofern würde ich sagen, Infrastruktur und langfristige Abnahmeverträge.
Aber das war jetzt, in Summe haben wir ja 4 Wünsche frei, oder? Das waren jetzt keine 4 in Summe.
Da muss ich ja gleich noch, einen offen, meinen Sie?
Genau, wir haben einen eingespart.
Wir haben ja gemeinsam einen frei.
Genau, da war die.
Ja, also ich würde mir da auch oft, wir haben jetzt 2, die Absatzseite und die Netzseite angesprochen, ich würde dann einen dritten noch nehmen, vielleicht in Richtung Erzeugung. Wir haben jetzt sehr, sehr strenge Regulative dafür, was ist grüner Wasserstoff. Ab 27 muss der Wasserstoff, der erzeugt wird, der grün sein soll, nicht nur aus erneuerbaren Energie kommen, sondern aus neu gebauten Anlagen. Ich halte das als zu verfrüht, zu streng. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir dieses Jahr 27 verschieben nach hinten, dass man mindestens bis 35 die Möglichkeit hat, grünen Wasserstoff auch aus Bestandsanlagen als grünen zu zertifizieren, weil der ist dann auch wirklich grün. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, gleich ab dem Jahr 27 zu verlangen, dass der Wasserstoff aus neu gebauten erneuerbaren Energien kommen muss. Also ich glaube, das würde vielen Projekten sehr gut tun, wenn wir auch da eine gewisse Streckung der Regulative haben.
Da gibt es ja noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, oder? Wenn Österreich einen erneuerbaren Anteil von mehr als 90% im Stromsystem hat, dann gelten diese Regeln der Additionalität nicht mehr, sondern dann kann man einfach den Netzstrom auch verwenden. Das heißt, wir müssen noch schneller erneuerbare Stromanlagen, Windkraftanlagen, PV ausbauen, damit sich diese 90% möglichst schnell ausgehen.
Genau. Und dann, genau, wir müssen mit dem Tempo, erstens darf man jetzt die hohes Wasseraufkommen vom letzten Jahr dazu geführt, dass wir eine hohe Quote haben. Ich vermute, dieses Jahr wird die etwas niedriger sein. Aber wenn Sie das ansprechen, ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen erstens schauen, dass die Anteil der Erneuerbaren, also dass das so schnell ausgebaut wird, dass wir mit der Stromnachfrage Anstieg, weil Strom wird ansteigen, wenn die Elektromobilität und all diese Verbraucher kommen, dass wir damit Schritt halten können und vor allem auch, wir importieren im Strom nach wie vor, mit Ausnahme vom letzten Jahr importieren wir nach wie vor viel Strom. Wir müssen in der Lage sein, vor Ort den auch tatsächlich zu produzieren. So gesehen ist der Ausbau der Erneuerbaren ist vor der Klammer. Sonst kommen wir gar nicht zum grünen Wasserstoff.
Genau, und da mein Ceterum censeo, die Windkraft braucht extrem viel Rückenwind, Photovoltaik funktioniert schon ganz gut, bei der Windkraft hapert es noch ein bisschen und da braucht man noch mehr Beschleunigung jetzt. Deswegen auch auf diesem Weg viel Glück mit den Windkraftprojekten, die der Verbund in der Pipeline hat. Tja, ich würde sagen, wir machen da jetzt einen Strich drunter.
Wir müssen.
Sind wieder beim Strom gelandet. Mich würde aber doch sehr interessieren, ob sie denn Fundstücke mitgebracht hat. Es ist ja bei uns Tradition, dass jede kurz über eine erwähnenswerte Zahl, Studie, Artikel, ein Buch redet. Gibt es denn was, das Sie mitgenommen haben, Frau Neier?
Ja, ich habe mich natürlich an diese schöne Tradition gehalten. Mir gefällt sie nämlich gut und ich kann vielleicht auch sagen, ich habe aus diesem Podcast die Tradition des Fundstücks in meiner Abteilungsbesprechung mitgenommen und da kommen immer tolle Ideen raus. Insofern habe ich mich auch verpflichtet gefühlt, selber was mitzubringen und ich habe mitgebracht, da sieht man, wie wenig Erfahrung ich mit einem reinen Audioformat habe. Ich habe tatsächlich ein dickes Buch mitgeschleppt hierher.
Ich sehe es, ja.
Und man sieht auch, dass es sehr gut gelesen ist. Es sieht fast schon ein bisschen schlimm aus. Das war das Buch. Das ist das Buch, ist ein richtiger Blauwal. Daniel Kahnemann, Thinking Fast and Slow, ein Nobelpreisträger, Wirtschaftspsychologe, ich glaube im vergangenen Jahr leider verstorben. Allerdings kann er jetzt auch nicht miterleben, wie ich sein Werk bagatellisiere in diesem Zusammenhang, denn es hat mit Wasserstoff eigentlich mal gar nichts zu tun. Es geht um die Psychologie unseres Denkens und etabliert, viele kennen das wahrscheinlich auch, dieses System, die Idee von 2 Denksystemen des Menschen, ein langsames und ein schnelles. Das Schnelle ist das Intuitive, was wir brauchen, um rasche Entscheidungen zu treffen, so ein bisschen auch unser Stammhirnbereich vielleicht. Und dann gibt es das 2. System, das Langsame, das Analytischere, das Hinterfragende, das Kritischere. Ich verwende dieses 2 System Konzept immer gerne in meiner Aufgabe, ob das jetzt im Wasserstoff geht, ist besonders gut, aber im Prinzip bei allem, wo wir versuchen, eine große Transformation zu managen und zu begleiten, wo wir uns bewegen in einem Feld, wo es viele Unsicherheiten gibt, aber trotzdem auch einen großen Zeitdruck. Denn wir wissen alle, bei der Energiewende, Klimaschutz, time is not on our side. Und dass man in so einer Situation das Signal vom Geräusch unterscheiden kann und trotzdem Kurs hält, sich orientiert. Dafür, glaube ich, ist es total wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass man gleichzeitig schnell und langsam denkt, quasi abschichtet, was weiß ich schon gesichert, womit fange ich an, was tue ich als nächstes, wo habe ich noch große Unsicherheiten, wo gehe ich weiter mit dieser kritischen Analyse drüber, über welche Bereiche, und wir wenden das eben im Wasserstoffbereich im Prinzip an, indem wir sagen, das alles, das sind no regret Maßnahmen, die wir setzen müssen und auch Risiken, die wir vielleicht eingehen müssen, weil die weit, also in der eindeutig und mittig in der Range sitzen von dem, was wir denken, das kennen wir, das wissen wir. Und beim Wasserstoff ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer wieder abschichtet. Und auch aus unserer Rolle als Verwaltung, wir machen ja nicht Wasserstoff um Wasserstoff willen, gibt's auch Akteure, ist auch legitim, wir machen was anderes. Wir haben die kleine Aufgabe, ein System zu bauen und mitzuhelfen, dass es entsteht, was für alle funktioniert am Ende und die Sicherheit gewährleistet, langfristig, die wir brauchen. Und dafür schaue ich immer wieder in dieses Buch, was mit Energie wirklich gar nichts zu tun hat, aber mir trotzdem hilft in dieser Orientierung.
Wunderbar, vielen Dank. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Ich glaube, es kennt eh jeder dieses Buch oder hat schon gehört. Oder es ist so ein Buch, das man zu Hause hat und vielleicht eh nie gelesen hat. Kommt bei mir auch häufiger vor. Ich sehe da drüben auch ein Buch jetzt liegen. Frau Zapreva, was haben Sie uns mitgenommen?
Ja, ich habe einen Gedanken mitgenommen, der mich sehr, sehr lange schon beschäftigt, nämlich der Gedanke, dass wir die Generationen, die derzeit im Berufsleben sind, dass wir zu den Generationen gehören, die die Welt neu bauen. Wir stellen unser ganzes Energieversorgungssystem auf neue Beine und wir wissen, die Energie ist das Rückgrat der gesamten Wirtschaft, und damit behaupte ich, bauen wir die ganze Wirtschaft, unsere ganze Gesellschaft mehr oder weniger neu um, weil es ist nicht nur ein Energiesystem, es ist die Industrie dahinter und es ist auch die Kultur und die Denkweise der Menschen. Und da habe ich den Gedanken mitgenommen, dass wir, auch wenn im Moment sehr vieles unsicher und unbestimmt aussieht, den Mut und die Offenheit für Neues haben, damit diese Gesellschaft, diese Transformation unserer Gesellschaft erfolgreich wird. Und dazu gehört, dass wir nicht nur Schuldige suchen, sondern uns nur dann zu Wort melden, wenn wir eine Lösung haben für die Probleme, die da sind. Ich orte jetzt nach einem Rückkehr nach Österreich, orte ich sehr stark eine Kultur des, immer wenn etwas nicht gut geht, sich darüber beschweren und jemanden suchen, der irgendwas, irgendwie daran schuld ist. Mhm. Das stört mich persönlich. Ich wünsche uns allen mehr Mut und mehr Offenheit für das Fremde, für das Neue und eine Fehlerkultur, die es uns ermöglicht, durch diese unsichere Zeiten durchzumarschieren. Und deswegen habe ich das Buch für Sie beide mitgenommen. Das heißt, wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Es ist To Be Ahead, eine Reise in die Zukunft, die zeigt, dass ganz, ganz viele neue, spannende Dinge auf uns warten und dass wir dort ankommen werden in dieser Zukunft, nur wenn wir sehr mutig sind. Und deswegen habe ich zwei Bücher davon mitgenommen für Sie beide.
Oh, vielen Dank. Ich nehme gerade ein Buch entgegen.
Und weil nächste Woche Ostern ist, habe ich auch einen Osterhasen dazu.
Und einen Osterhasen gibt es auch.
Damit das Lesen versüßt wird.
Genau, mit Glocke. Wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Sehr spannend. Auch das gibt es in den Shownotes, dieses Buch. Mut für Neues, offen sein für Neues. braucht es sicher auch beim Thema Wasserstoff, über das wir heute gesprochen haben, braucht es auch, wenn vielleicht Banken sich drüber trauen müssen, Projekte zu finanzieren, wo die Risiken hoch sind, wo wir noch Instrumente finden müssen, um diese Risiken zu reduzieren. Sehr viel ist da schon in der sprichwörtlichen Pipeline. Über das GWWG haben wir gehört, dass einen Regulierungsrahmen für den Aufbau der Netze schaffen muss. Mehr Flexibilität bei der Zeit für die Umstellung wurde da gefordert. Auch eine Mehrkulanz, was die Ansprüche an den erneuerbaren Wasserstoff dann angeht. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Kommen, für die klugen Gedanken und für die Wünsche, die geäußert worden sind. Vielen Dank an Frau Susanna Zapreva.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an Judith Neier. Alles Gute für das, was jetzt noch kommt. Da liegt ganz schön viel am Tisch, das jetzt noch verdaut werden muss. Bis Sommer, bis Herbst, bis nächstes Jahr. Es hört eigentlich nicht auf. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Hat mir viel Spaß gemacht, danke.
Ich danke auch recht herzlich der Laura Fanschek, die uns technisch begleitet hat und diese Folge geschnitten hat bzw. noch schneiden wird. Das war Petajoule, der Podcast der Österreichischen Energieagentur.